So. Wir haben in diesem Frühling die Möglichkeit gehabt, zum zweiten Mal mit einer Gruppe auf Israel zu gehen. Verschiedene haben mich angesprochen, können ihr nicht erzählen oder einen Einblick geben, was ihr so erlebt habt. Und das wollen wir jetzt machen. Darf ich mal alle bitten, vorzukommen, die mit auf die Reise gekommen sind? Der René hat uns Bilder zusammengestellt, die laufen jetzt einfach im Hintergrund. Wir können die nicht kommentieren, aber das gibt ein bisschen einen Einblick, was wir so erlebt haben. Wir waren in der Gruppe mit 26 Leuten, also auch nochmal etwa so viele, die außerhalb der Gemeinde dazugekommen sind über, ja, über die Homepage und so. Jetzt wollen wir ein bisschen einen Einblick bekommen und wir erzählen jetzt nicht einfach, was wir alles gemacht haben, sondern ein bisschen persönlich. Was ist euch geblieben oder was wollt ihr gerne ja, teilen mit uns? Was hat euch bewegt auf dieser Reise? Wer will kurz ein Statement abgeben?
Also, ich war sehr beeindruckt von der Wüste. Ich habe mir vorgestellt, 4 Tage sind wir ungefähr da und die Israeli 40 Jahre. Und ich habe nicht gedacht, dass man sich so nach Grün sehnt, wenn man nur Steine sieht und Hügel und eben noch eine Strasse, wo wir drauf gefahren sind.
Merci. Ein anderes Statement.
Etwas, was mir sehr beeindruckt hat, ist etwas, was man eigentlich ganz anders wahrnimmt, wenn man hier in der Schweiz Presse hört oder Presse liest oder Fernsehen schaut. Der Zusammenhalt oder das Zusammenspiel von diesen mindestens 3 Kulturen, was wir vor allem in Jerusalem gesehen haben, war sehr eindrücklich. Da ist also nicht hauptsächlich Krieg oder hauptsächlich Unstimmigkeit, sondern da ist ein mega grosses Zusammenspiel von diesen verschiedenen Kulturen, die diese Stadt am Laufen lässt, sage ich jetzt mal.
Danke, Rani. Wer wett?
Mir hat vor allem beeindruckt, ihre Sprache, die sie haben, das neue Hebräisch. Und das ist mir irgendwie einfach sehr sympathisch gewesen und hilft mir auch hier in der Schweiz, wenn ich möchte in Zungen beten oder in Zungen singen, hilft mir die Sprache weiter.
Hebräisches Zungenbeten. Danke, wer wett?
Ich habe 2, 3 Sachen, also was mich toll dunkel ist, schon am Anfang als Gruppe oder Teil von der Gruppe schon zu starten. Nachher sind noch verschiedene andere dazugekommen. Ich habe die Dokumente eigentlich schnell zusammengefunden. Weitere Sachen, die mir gefallen haben, ist die Wanderung in die Wüste. Nachher später zum Beispiel am See Genezareth können auch zu baden, für die es gerne gemacht haben. Auch vor dem Toten Meer, das war für den Teil vielleicht noch spezieller gewesen, wo wir das erste Mal erlebt haben. Und etwas, was ich aus Jerusalem noch speziell mitgenommen habe, war noch, wir sind am Freitagabend sind wir noch mal bei der Klagemauer und haben gesehen, wie sie jeden den Sabbat empfinden. Der Sabbat fällt ja am Freitagabend an. Und da hat mich erstaunt, wie fest sie die Freude haben können Ausdruck geben. Es sind immer ein paar Hundert sind die zusammengekommen, die einfach relativ spontan dort gefeiert haben. Und das hat mich noch besonders gedacht.
Okay. Merci.
Also was mich sehr berührt hat, ist die Prophezeiungen, die sich einfach schon wo im Alten Testament beschrieben sind, wie sich die erfüllt haben über dem Land. Der Staat ist ja sehr jung, 70 Jahre, und das war Sumpflandschaft, Wüstenlandschaft, und das ist im Moment ist noch 60% Wüste, jetzt bin ich gerade unsicher. 60% ist Wüste und das andere ist sehr grün, das Land. Und das ist wirklich wunderbar zu sehen. Es ist natürlich auch alles bewässert, wo es grün ist. Und ich habe wie den Eindruck gehabt, das ist so ein bisschen ein göttliches Lebensprinzip. Wir sollen auch Ordnung haben im Leben. Und das hat man wie gesehen in dem Israel. Es ist ordentlich, es ist sauber, es ist grün. Und dort, wo die Araber leben, ist es eher dreckig und wüst und nicht so grün. Und ja, das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Noch etwas auch, so etwas, was sich bestätigt, wie sie Kriegsführung haben. Wir haben ein Beispiel gehört vom Yom Kippur-Krieg, der ja schon über 40 Jahre her ist. Und dort sind sie eigentlich überrascht worden, die Israelis, und haben dann Methoden angewendet, wie zu Zeiten von Gideon. Sie haben einfach mit einem Haufen Lärm die Armee, die Gegner beeindruckt oder verängstigt. Und auch da, es ist einfach ganz deutlich, bei allem, was wir immer wieder gesehen, gehört haben, es ist das Volk Gottes und Gottes Hand ist über dem Volk. Und es ist zum Teil einfach Menschen unmöglich, was man hört an Geschichten, aber Gott dreht sie durch und verhilft ihnen zum Sieg.
Danke. Sonst noch jemand? Ja, was mich sehr beeindruckt, ist jedes Mal, oder mir wird einfach immer sehr bewusst, wie Jesus kam und das Evangelium brachte, die Freiheit durch Jesus. Wie das ein Leben ist, wenn man unter einem Gebot so lebt, wenn die Betten legen, sie das Tuch an. Das hat 613 Knöpfe am Tuch, mit dem tun sie sich eigentlich im Gebot unterordnen. Und man merkt, das ist ihre Schuldfrage, ist nicht gelöst, sie haben keinen Tempel mehr. Und Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Und was wir für eine Freiheit haben durch Jesus, das ist unglaublich stark. Das wird mir jedes Mal sehr, sehr bewusst, wenn ich die. Wir danken euch, dass ihr gebetet habt für uns. Ich weiss, das haben viele gemacht. Es ist alles gut gegangen, keine Pannen, keine grösseren Unfälle oder irgendwie. Und ja, ich kann allen wärmstens empfehlen, auch mal mit auf so eine Reise zu gehen. Gut, merci. Ich bete noch. Ja, Jesus Christus, danke, dass wir uns einfach versammeln und Gemeinschaft haben miteinander. Und danke, dass du der Mittelpunkt bist. Wir sind wirklich da, um dich anzubeten. Wir sind da wegen dir. Du bist der, der uns verbindet. Danke, dass du in uns lebst, dass wir den Tempel vom Heiligen Geist sind. Danke, dass dich du freust an der Gemeinschaft heute Morgen, dass du zu uns reden hast. Mach uns du offen und auch sensibel können zu reagieren und zu agieren und die Worte zu nehmen. Amen. Manchmal staune ich einfach extrem ab Gott, wie er gewisse Sachen führt und macht. Manchmal im Hintergrund, ohne dass man das merkt oder irgendwie so geplant hat. Der Gottesdienst ist für mich auch wieder so ein Erlebnis. Wir sind in der Predigreihe im Epheser 4 und da geht es darum, dass Gott Leute einsetzt in Aufgaben ein. Und ausgerechnet oder genau an diesem Gottesdienst haben wir geplant, dass wir ja, zwei Gemeindeleiter verdanken, die jahrelang voll mit dabei gewesen sind, mitgetragen haben, und dass wir zwei neue Gemeindeglieder als Präsident und als Vorstandsmitglied einsetzen in unsere Gemeinde. Also einen besseren Text könnte man eigentlich nicht auslesen für so einen Tag. Und Gott hat das irgendwie so ausgerechnet, eben ausgerechnet, gerade so zusammengeführt. Und so Erlebnisse bestätigen mir einfach, wie Gott ja, mit uns unterwegs ist, uns führt und wir manchmal geführt sind, ohne dass wir das so direkt merken. Also ich lese euch den Text vor. Ihr könnt hier mitlesen. Der Text ist nach dem neuen Leben. Epheser 4, Vers 11 bis 16. Er, gemeint ist Jesus, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten, Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt werden oder sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als die Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Die Sache mit der Berufung. Die Situation ist ja die, der Paulus, der den Brief schreibt, dem sind die Hände gebunden. Er sitzt im Gefängnis, er hat die Gemeinde gegründet, er sitzt im Gefängnis und menschlich gesehen denkt man, er wird wie aus dem Verkehr gezogen. Ich weiß ja nicht genau, was alles für Gedanken ihm abgegangen sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich das anders geplant hat. Gott will doch ihn jetzt brauchen, um die Gemeinde zu fördern, um alles reinzulegen. Und jetzt muss er, glaube ich, auch eine Lektion lernen. Eine Lektion, wo er merkt, ich bin, glaube ich, nicht der Kopf von dem neuen Unternehmen von Gott, sondern der Kopf, das Zentrum ist ein anderer. Nämlich im Vers 15, wir haben gelesen, der Kopf, das Zentrum von dieser neuen Bewegung ist Jesus Christus selber. Und das ist da, was er jetzt macht. Er schreibt Briefe, unter anderem an die Gemeinde in Ephesus. Er schreibt einen Brief und schreibt ihnen einfach geistliche Worte, wichtige Sachen auf, wo wichtig ist, Prinzipien in einem Gemeindeleben, dass sie das wissen und merken. Ein Prinzip ist eben das, Gott, Jesus selber, ist der Kopf von seinem Unternehmen. Ich finde das ein spannender Gedanke, weil das zeigt ja, wie Jesus sich eins macht mit uns Menschen, mit jedem, der jetzt ihm noch folgt. Wird er eins, er macht sich so eins und sagt, hey, ich bin der Kopf und ihr seid mein Körper, sprich, wir gehören so eins zusammen, ich tue mich so mit euch verbünden und verbinden, ich mit dem Kopf und ihr sind meine Hände und Füße in dieser Gesellschaft. Wenn ich jetzt also Christ werde, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der Paulus den Epheser sagt, wenn du jetzt Christ wirst, bist jetzt du nicht einfach irgendwie losgelöst unterwegs und musst irgendwie im Dschungel vom Leben die Weg suchen und finden, sondern du wirst jetzt ein Teil vom grossen Ganzen. Dein Leben kommt noch viel mehr Bedeutung und Wichtigkeit darüber, weil Jesus für den einen Plan hat. Wir haben Vers 11 gelesen und er setzt jetzt ein. Jesus hat also einen Plan, eine Idee für dein Leben. Er zieht das nicht einfach so durch, sondern du kannst da mitreden, natürlich. Aber du bist ihm wichtig. Er hat Träume über dein Leben. Er weiss, was in dir entsteckt. Und wo Tamar so erzählt hat von dem Blumenstrauß, respektive, oder Wiesen, Kuh, Dings, irgendwie. Wenn man keine Ahnung hat, sieht man nicht, was in dem steckt. Aber Tamar hat sich Mühe genommen, oder hat das inspirieren lassen, jemand hat das geforscht und merkt, was in diesen Kräutchen innen eigentlich für eine Kraft ist. Und so ist ja in unserem Leben, Gott weiss, was in dir entsteckt. Und darum hat er einen Plan. Bei Gott gibt es keine Arbeitslosen. Bei Gott gibt es niemanden, der ausrangiert wird. Jeder kann und will Gott einsetzen für das grosse Ganze, für Liebe, für seinen Körper. Und das ist das, was zuerst jetzt hier rauskommt. Im Vers 1 ist von Berufung die Rede. Da sagt der Paulus, ihr lieben Leute, lebt in dieser Berufung, die Gott euch berufen hat, reingestellt hat. Ich finde den deutschen Begriff eben spannend, Berufung. Weil da gehört das Wort rufen, gehört man da drauf. Und das hat etwas mit dem zu tun. Jesus als Kopf nimmt Kontakt auf mit dir und er ruft, er spricht dich an. Du bist also ein Mensch, der von Gott angesprochen wird. Gott ruft dir. Und es gibt ja ganz verschiedene Arten und Weisen, wie er uns versucht zu erreichen, wie er uns versucht, irgendwo ja, Inspiration mitzugeben, wie er uns etwas aufzeigen. Er spricht mich an. Und wenn ich angesprochen werde, habe ich die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das ist ja so. Also wenn wir kleine Kinder, weiss man da, wenn sie fortspringen, wir rufen den Kind und dann merken wir, wie sie anhalten und dann überlegen, soll ich jetzt hören oder soll ich sie ignorieren oder soll ich zurückkommen? Wir haben einen Hund, der macht es genau gleich. Und so ist das manchmal in unserem Leben auch. Ich höre etwas, nehme es wahr. Und dann werde ich in die Verantwortung hineingenommen. Gott spielt mir den Ball zu. Und er sagt, schau, jetzt zwingt er meinen Plan, meine Idee, mein Traum nicht auf. Aber schau, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe dir so und so geschaffen, du würdest optimal passen für diese Situation. Was meinst du? Wäre das etwas? Ich erlebe es so. Der Ball ist bei mir und ich kann darauf reagieren. Ich kann zustimmen. Ich kann meinen Mut zusammenfassen und sagen, okay, ich gehe den Deal mit dir ein. Ich lasse mich einsetzen und dann fängt das Abenteuer an. Wir nehmen es unter Kurt und Andrea, wie das bei euch gelaufen ist, dass ihr gesagt habt, jawohl, ich bin einverstanden, ich lasse mich von Gott in so eine Aufgabe einstellen. Darf ich euch bitten, vorzukommen? Ja, Kurt, was hat dich bewegt oder bewogen? Auf Gott zu reagieren? Oder wie hast du ihn denn auch wahrgenommen?
Also, als die Anfrage kam, war es nicht ganz überraschend für mich. Ich habe gemerkt, Gott hat schon im Voraus irgendetwas bewegt in mir. Besonderen war, das habe ich dann erst im Nachhinein gemerkt, dass Barbara und ich schon Monate vorher signalisiert haben, dass wir gerne die Bereichsleitung bei den Kleingruppenwetten abgeben. Wir haben aber da noch nicht gewusst, was noch auf uns zukommt. Und deine Frage war noch, was mich nachher dazu bewogen hat, Ja zu sagen. Also das war nicht so einfach. Zweifel sind gekommen nach dieser Frage. Ich habe immer gedacht, ja, genüge ich? Ich kann das nicht bringen, was da vielleicht verlangt ist. Ich mag das nicht machen. Ich kann das nicht. Es ist so ein bisschen auf und ab gegangen. Eine gewisse Zerrissenheit war da. Und dann waren es viele Begegnungen mit Menschen. Es waren aber auch Zusagen aus dem Wort Gottes oder auch aus Liedern, die wir gesungen haben. Und eins Zentrales war, dass mir der Vers geschenkt worden ist, wo Jesus auch Paulus gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nach dieser Zusage, und ich habe etwas geschrieben im Meilenstein, vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht lesen ihr es noch, habe ich eigentlich die Antwort gehabt.
Danke. Andrea, wie hast du das so erlebt?
Ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe gemerkt, es war ein Prozess, der schon ein bisschen länger bei mir stattfindet oder stattgefunden hat. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich eigentlich auch mit Gott ein bisschen gerungen und gesagt, hey, wo willst du mich einsetzen, wo kannst du mich überhaupt brauchen? Ich habe das Gefühl, ja, was mache ich aus meinem Leben eigentlich? Und vor allem, wo möchte Gott mich denn haben? Ich habe mit Hilfe einer Beraterin, Seelsorgerin, mich auf den Weg gemacht und sie hat mir geholfen, bei Jesus selber die Antworten zu finden. Und bin dort so ein bisschen jetzt das Jahr durchgegangen, habe viel erlebt, auch mit Jesus, bei ihm auch. Wo dann im Oktober die Frage kam, ist, und mit Miriam gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, in den Vorstand zu kommen, war mein erster Gedanke, also jetzt hast du die Falsche gefragt. Weil das kann ich nicht, das bin ich doch nicht. Das wäre der Cousin, glaube ich, der es angegangen wäre. Und ich bin eigentlich eher so der Mensch, der gerne im Hintergrund ist. So ein bisschen weit vom Geschütz, gibt alte Krieger. Ich bin gerne ein bisschen hinten dran, mich auch die Fehler ein bisschen vertuschen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Man sieht es dann nicht gerade so. Und darum habe ich gemerkt, hoppla, also das ist definitiv nicht mehr im Hintergrund. Und das hat ziemlich viel mit mir gemacht. Ich habe aber gleich irgendwie das Innerste gespürt. Ich glaube, das ist der Weg. Ich habe Gott herausgefordert. Zeig mir, wo du mich willst, was meine Aufgabe ist. Und er hat mich durch das Jahr so ein bisschen eins nach dem anderen darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist die Antwort für das.
Ja. Merci. Was wünscht ihr euch von der Gemeinde für die Aufgabe?
Also bevor ich das beantworte, möchte ich noch ergänzen. Ich wäre ja am liebsten davon gesprungen. Es gibt so Beispiele in der Bibel, wo das auch Menschen haben wollen. Ich habe aber einfach nicht können und kein Nein gefunden. Und das Ja auch von der Barbara ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, Ja zu sagen. Und jetzt der Wunsch an die Gemeinde. Mhm. Also, ich bin ja Teil von der Gemeinde. Darum ein Wunsch an uns alle ist, Liebe untereinander und dass wir an dem Gott festhalten, dem Glauben, wo nichts unmöglich ist. Punkt.
Das hast du super gesagt. Kann man fast nicht mehr ergänzen. Es geht mir gleich. Ich merke, mein Wunsch an euch ist das Vertrauen an mich, an den Vorstand, wo ich jetzt drinnen stehe. Aber auch das Miteinander unterwegs sein. Ich bin Teil von euch, ich gehöre zu euch. Und ja, zusammen sind wir stark.
Merci, danke vielmals. Die fünf grossen Aufgabengebiete. Der Paulus erwähnt ja jetzt in unserem Text so fünf Ämter, kann man sagen. Aber eigentlich stellt er jetzt eben nicht das Amt in den Vordergrund, sondern die Aufgabe. Und darum ist mir das eigentlich so sehr sympathisch. Es geht nicht darum, dass wir einfach Amtsschimmel haben, irgendwie, sondern es geht darum, dass wir Menschen haben, die in einer Gabe leben. Es hat mit Leiterschaft zu tun und mit Jüngerschaft. Und die fünf Personen, die hier erwähnt werden, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, das ist eine ganz spannende Zusammensetzung. Ich glaube, zuerst mal ist es ein Abbild von der damaligen Zeit, wo die Gemeinde Kirche sich neu entwickelt hat. Die Apostel sind ja von Jesus eingesetzt worden und das sind so die ersten gewesen. Wir können sagen, Pioniertypen, die die Fähigkeit hatten, etwas anzufangen, ins Rollen zu bringen. Und die Apostel, uns kommt natürlich vor allem eben der Paulus in Sinn, sind dann auch die, die nachher weitergezogen sind oft und wieder Überblick behalten haben. Sie haben angefangen, Sachen aufbauen, Strategien entwickeln und so, ich sage jetzt mal, Gemeindeentwicklung stark prägt. Propheten, die kennt man vom Alten Testament her. Das sind die, die ganz stark das Reden Gottes vernehmen und das als Sprachrohr in die Situation im Alten Testament vor allem ins Volk Israel, also das Volk Israel so begleitet hat. Als Sprachrohr Gottes, als Weisungen, was Gott denkt über Situationen, ganz konkret oder allgemein. Menschen also, die ganz starken Bezug haben nach Ruhe und das können weitergeben. Die Evangelisten, das sind die, die mehr nachher losgezogen sind und das Evangelium predigt haben. In der Zeit des Pietismus ist das ja auch stark aufgekommen bei uns und in Deutschland, die vielen Wanderprediger oder Wanderevangelisten, die von Dorf zu Dorf sind, gehen evangelisieren und dann sind noch Gemeinden entstanden. Also die ersten drei sind vermutlich mehr übergemeindlich unterwegs gewesen und die nächsten zwei vielleicht mehr örtlich, wenn man das so ansatzweise sagen kann. Die Hirten, der Begriff ist oft auch gebraucht worden für einen König oder für jemanden, der für ein Land geschaut hat. Also Menschen, die Gabe hatten, ein Land oder ein Volk zu führen, zu schauen, das Bewahrende, das Motivierende, also das nach Eingerichtete, aber auch einen Schutz bietet. Jesus selber sagt ja von sich, ich bin der Hirte. Und dann der Letzte, das ist der Lehrer. Das Bild kommt ganz stark auch vor, ist natürlich bei den Hebräern stark geprägt vom Rabbinertum. Das haben wir jetzt ein bisschen mitbekommen, auch wieder in Israel. Das Lehrertum, das heisst Leute, die die Bibel oder eben die Schriften studieren und Jünger haben, also jüngere Leute, die in die Schule kommen und sie dann das Leben teilen mit ihnen eigentlich. Das ist eigentlich wie das, was Jesus gemacht hat, die 3 Jahre mit seinen Jüngern. Er war eigentlich als Rabbi unterwegs und hat sie gelehrt. Nicht einfach rein theoretisch, sondern ein Lehren, eine Art wie unsere vielleicht Berufslehre. Also man ist zusammen unterwegs und lehrt ihnen das Leben. Inzwischen hat sich ja die ganze, ich sage jetzt mal, Situation ja verändert. Und darum braucht man heute das Bild von diesen 5 Personen gern als Aufgabengebiet für eine Gemeinde. Und man tut es auch anwenden an eine Gemeindesituation oder an eine Gemeindeleitung. Also es sind eine Art wie 5 Aufgabenfelder, wo wir als Gemeinde einen Auftrag bekommen. Wir als Mino haben das auch so formuliert. Wir reden vom 5-fachen Auftrag, den wir haben. Der Hirte, der Evangelist, der Lehrer, Apostel und Prophet. Meine Frau hat gesagt, das kannst du so nicht zeigen, das ist ja grusig. Das ist ein Ameisenauge oder 2 Ameisenaugen, die ich uns hier anschaue. Respektive, das sind 100 Augen. Ein grosser Unterschied vom Ameisen zu uns Menschen, das sind eben die Augen. Also nein, die Ameisen fliegen, sorry. Ein Fliegen ist. Ein Fliegen hat Facettenaugen. Wir Menschen haben sehr einen eingeschränkten Fokus. Wir haben vielleicht, starre Blickwinkel ist vielleicht ungefähr bei 20%. So ein Fliegen hat praktisch eine Rundumsicht. Wir können vielleicht bis 20 Bilder pro Sekunde registrieren als Bild und nachher wird es eine Bewegung. So ein Fliegen kann bis 300 Bilder einzeln registrieren und fokussieren. Darum verwünschen wir sie auch, wenn wir sie fahren wollen, weil wir sind so eine lahme Ente für einen Fliegen. Weil die ist so viel schneller. Ihr Weg vom Auge zum Hirn ist viel kürzer und viel schneller als unser träge Hirn in dieser Hinsicht. Also wir können sogar von den Fliegen lernen. Als ich mir so über Gedanken gemacht habe, über die 5 Ämter oder Aufgabengebiet, ist mir aufgefallen, dass eigentlich jedes von denen wie etwas im Fokus hat. Und darum brauchen sie einander. Der Apostel hat vor allem den Fokus nach vorne. Er will das Neue gründen, wieder das nächste Projekt. Er geht voraus. Er will sich entwickeln. Er hat Strategien. Das ist der Gemeindebauer im wahrsten Sinn des Wortes. Der Prophet, er hat den Fokus nach oben. Er sieht vor allem, was Gott will und was das Anliegen von ihm ist. Er lässt auf ihn ganz stark, ihm ist da wichtig. Der Evangelist, er hat vor allem den Aussenfokus, die Leute rundum. Der Hirte, er hat den Innenfokus, er sieht die Gemeinde. Und der Lehrer, er hat den tiefen Fokus nach oben. Jetzt, wenn die zusammen können, können wir uns ja vorstellen, da gibt es ja gewisse Spannungsfelder. Der Apostel sagt, hey, wir müssen ein neues Projekt gründen, wir müssen weiter, die Zeit ist im Wandel, wir sind veraltet, wir müssen uns entwickeln. Der Prophet sagt, hey, wir müssen viel mehr beten und auf Gott hören und dann lösen sich, und wenn wir noch viel glauben, unsere Probleme. Der Evangelist sagt, wir müssen endlich auf die Straße raus, wir müssen endlich bei den Leuten sein. Und der Herr sagt, hey, Gemeinschaft ist so wichtig, wir müssen schauen, unsere Identität schaffen, wir müssen Hauskreise intern fördern. Und der Lehrer sagt, wir müssen viel mehr Bibelstunden haben in unserer Gemeinde, wir müssen in die Tiefe graben und Gemeinde lehren. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was spricht dich am meisten an? Weil ich glaube, Gott setzt nicht einfach 5 Leute in einer Gemeinde und der Rest hat nichts mehr zu tun. Ich glaube, das ist ein Bild von uns allen. Ich glaube, alle von uns sind Anteile von diesen Aufgabengebieten. Vielleicht hörst du dir selber jemand mal sagen zu Leuten, wir sollten viel mehr beten als Gemeinde. Oder wir sollten auf Gott hören. Oder vielleicht sagst du, wir sollten viel mehr Bibel studieren. Oder du sagst, warum gehen wir nicht endlich auf die Strasse? Und so weiter. Deine Aussagen könnten vielleicht verraten, wo deine Tendenz ist. Weil ich glaube, die Tendenz ist mehr als nur einfach eine Gabe, sondern ich glaube, es hat ja mit deinem Charakter zu tun, mit deiner Persönlichkeit. Gott hat dich gemacht auf eine Art und Weise, um dich eben dort in diesem Gebiet einzusetzen, in diesem Feld. In unserer Natürlichkeit finden wir ja das Andersartige oft bedrohlich. Weil, wer hat jetzt recht, wenn ich sage, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr Bibel lesen, wir müssen mehr auf die Strasse, wir müssen mehr Freundschaftsevangelisation machen, wir müssen eine bessere Strategie haben. Wir können nicht einfach sagen, nur einer hat recht oder dieser hat recht. Aber wenn etwas vielleicht zu viel an Gewicht bekommt, wird man einseitig. Gott stellt uns und bewusst auch in einer Gemeindeleitung so zusammen, nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Weil wir sind keine Fliegen. Wir haben keinen Rundumfokus allein. Wir brauchen einander. Und das ist eigentlich die Hauptaussage. Gott stellt uns den Andersartig auf die Seite, damit wir einen runden Blick bekommen. Damit unser Fokus grösser wird. Damit wir wahrnehmen. Und so zusammen eine starke Truppe werden. Wir haben als Gemeindeleitung einmal so einen Test gemacht. Jedes, das sind 80 Fragen, die man kann. Ah, das wäre das noch gewesen da. Wie denn das so aussieht? Ich glaube, es gibt ja nicht einfach rein nur, ich bin nur Evangelist oder ich bin nur Hirt. Ich glaube, wir haben Anteile in uns, wo die Tendenzen gibt. Und das kann vielleicht recht ausgewogen aussehen oder es kann vielleicht einseitiger aussehen. Und das zeigt die zweite Statistik an, wie viele Anteile man dann schlussendlich auf 100% aufgerechnet, also wie viel begabt man dann auch ist in diesem Gebiet. Wenn euch so ein Kurs oder so ein, das geht 10 Minuten, so ein Test mal interessiert, dann könnt ihr mir schreiben, ich schicke euch den gerne mal, mit dem schnell ausgefüllt. Aber vielleicht hilft dir der, dir mal ein Aha-Erlebnis über dich selber überzukommen. Dass du vielleicht verstehst, warum du oft das Gefühl hast, der Faktor in der Gemeinde kommt zu kurz. Und dann aber da sieht das nicht und sagt, ja, aber nein, das kommt eigentlich zu kurz. Und wenn ich ein Typ bin, der es allen recht machen will, dann könnt ihr mich grausam auf den Trab halten. Weil dann springe ich einmal hier an, um denen es recht zu machen und einmal für die und für diese. Und dann haben wir eine Riesenbewegung. Also, zusammen ausgewogen, zusammen auf Gott hören, lernen, aufeinander Rücksicht nehmen und dann das machen, was Gott will. Einander zurüsten, das ist eigentlich das Ziel. Das kommt ja hier im Text vor. Das ist eigentlich ein Text, der für die Attraktivität und die Wichtigkeit von einer Gemeinde redet. Gegen Solo-Christ sein. Ein Text, der sagt, du bist jetzt nicht einfach Christ und ja, schau selber, schlag dich durchs Leben, sondern er sagt, du wirst jetzt Teil von einer Gemeinschaft, Teil von einer Körperschaft, ich bin der Kopf und miteinander sollen ihr eine starke Truppe werden. Ihr sollt jetzt lernen, einander ausrüsten. Ihr sollt lernen, Verantwortung übernehmen füreinander. Einander aufbauen, einander stärken, eben zurüsten. Einander in eine Mündigkeit hineinführen. Und ich würde mal sagen, das wäre dann auch ein Zeichen von einer gesunden Gemeinde, wenn die Leute in einer Mündigkeit entstehen, statt in einer Abhängigkeit ihrer schlechten. Versteht ihr den Unterschied? Ob die Leute einfach abhängig sind von mir oder von einem super tollen Gemeindeleiter oder vielleicht nach vom Kurt? Oder ob wir einander unterstützen, in eine Mündigkeit hineinführen? Und das hat natürlich eben mit Leidenschaft zu tun. Das heisst, der die Gabe hat zum Lehren, soll nicht einfach nur lehren, sondern er soll das Anliegen tragen, zu überlegen, wie er die anderen kann lehren. Und der, der evangelistisch begabt ist, dass er nicht einfach allein nur auf der Straße rum ist, sondern dass er überlegt, wie kann ich meine Gabe in die Multiplikation setzen und Gemeinde zurüsten, bei denen, die die Gabe schlummern, die motivieren, die mitnehmen, dass das zur Entfaltung kommt. Und das ist das Prinzip der Jüngerschaft. Einander zurüsten, ausrüsten, dass wir mündig werden. Dass das, was Gott in mir eingelegt hat, zum Vorschein kommt. Darum ist es so wichtig, dass wir eine Mehrgenerationengemeinde sind. Wir brauchen Väter und Mütter im Glauben, die schon länger unterwegs sind, wo der Glaube erprobt ist und die auch mit dieser Sicht zum Beispiel heute Morgen hierher kommen, die sagen, heute braucht mich Gott, ich bin ein Vater, ich bin eine Mutter im Glauben und ich habe einen offenen Fokus auch, wenn ich heute nicht predige, aber ich bin da, ich bin gespannt, vielleicht nachher, wenn wir ein Apero zusammen geniessen, um in Gespräche zu kommen, um einander zu fördern, um vielleicht für jemanden ein Ohr zu haben, um jemanden zu segnen, um für jemanden zu beten und so weiter. Das Ziel, einander zurüsten. Und zum Schluss, zusammen die Welt verändern. Vielleicht hast du gedacht, leck, der dreht aber dick auf. Ich weiss, es ist dick formuliert, aber Jesus ist doch gekommen, um die Welt zu verändern. Und er verändert die Welt. Und wie macht er es mit seiner Gemeinde? Er hat die und mich hier angestellt, hier auf Aarau und Umgebung. Er hat die eingesetzt, dort wo du bist. Und er will die brauchen dort. Und er will uns als Gemeinde brauchen, hier an der Bahnhofstrasse. Er hat einen Plan, er hat eine Vision und ein Ziel. Er hat Träume. Und er will mit uns die Welt verändern. Vielleicht ein Stück. Es fällt über mir an, es zieht Kreise von mir nach Hause zum Nächsten, in der Familie und es geht weiter. Aber ich muss den Fokus haben und ich muss wählen. Wenn wir so zusammen unterwegs sind, einander stärken in dieser Liebe, wie es auch der Kurt gesagt hat und wie es im Text rauskommt, in dieser Liebe, in dieser Kraft, ich glaube, dann werden wir wirklich eine starke Truppe, die Gott kann brauchen kann, dass das ein oder andere bewegt wird in dieser Stadt. Und das ist auch mein Wunsch, das ist mein Traum, dass Gott noch heute wirklich Menschen erreicht, das Evangelium rausgeht und ja, das Aarau verändert. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass ja, wir dürfen Teil sein vom grossen Ganzen, dass du uns Bedeutung gibst. Dass du uns einsetzt in Aufgaben nie, im Beruf, daheim, in der Gemeinde, dass du uns willst brauchen da drin. Und danke, dass wir nicht für uns alleine die Gaben bekommen, sondern dass wir füreinander da sind. Einander dienen, einander fördern. Und ich danke für jeden, der in irgendeiner Form mitschafft auch schon und sich auch brauchen lässt. Danke, dass du mit deinem Geist uns wohnst und uns eins machst. Und wenn dich wirklich ehren, deinen Namen erheben und dich anbeten. Ja, brauchst du uns als Gemeinde.